SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Jeder Mensch möchte in einer gesunden Umwelt leben, möchte von Politikern die Wahrheit gesagt bekommen, möchte selbst bestimmen, was mit seinen Daten geschieht und noch einige Selbstverständlichkeiten mehr, die eben leider nicht selbstverständlich sind. Die Initiative Jeder Mensch schlägt daher 6 neue EU-Grundrechte vor und sammelt Bürgerstimmen dafür. Ins Leben gerufen und ein 30-seitiges Büchlein dazu geschrieben hat der Bestsellerautor Ferdinand von Schirach. Und zu seinem juristischen Team gehört Bijan Muini, selbst auch Schriftsteller, Mitarbeiter der Berliner Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und mit ihm sind wir jetzt live nach Berlin verbunden in SWR 2 Tandem. Willkommen, Bijan Muini.
Guten Abend, Herr Lechler.
Wie viele Stimmen haben Sie bisher? Ist das genug, um was in Bewegung zu setzen?
Wir haben jetzt über 230.000 Stimmen. Das ist schon schön und mehr, als wir erwartet hatten. Ob wir was damit bewegen können, wird sich zeigen in den nächsten Monaten. Aber wir sind verhalten optimistisch.
Ich meine, neue Grundrechte für die EU, das ist ja schon ein dickes Brett. Ich dachte, viele Juristen befassen sich sicher mit so klar umrissenen Fragestellen, mit konkreten einzelnen Fällen. Was hat Sie dazu gebracht, so groß und grundsätzlich zu denken?
Die Idee kam von Ferdinand von Schirach selbst und seine Analyse war, und die teile ich voll und ganz, dass Europa so ein wenig seine Anziehungskraft verloren hat, das Gefühl für die Europäische Union, für den Wert der Europäischen Union verloren gegangen ist. Und er hat sich überlegt, wie kann man das wieder entfachen? Und institutionelle Änderungen der EU, die hier und da immer wieder diskutiert werden, sind sicher sinnvoll, aber das bewegt die Menschen nicht. Was könnte sie bewegen? Rechte. Also Rechte, die das, was Sie auch vorhin selbstverständlich hielten, als selbstverständlich bezeichnet haben, in Recht gießen und sie damit durchsetzbar machen. Und die Idee hat mich total überzeugt und ich durfte dann an insbesondere 2 dieser Artikel näher mitarbeiten.
Bijan Muini ist uns aus Berlin zugeschaltet, Autor, Jurist, Politologe, Bürgerrechtler und im Vorsitz des Vereins Jeder Mensch. Der steht hinter der gleichnamigen Aktion, die Stimmen sammelt für die Durchsetzung von 6 neuen Grundrechten in der EU. Dabei, Herr Muini, gibt es ja schon eine Grundrechtecharta der Europäischen Union, die auch gar nicht so alt ist. Warum ist die offenbar unvollständig?
Ja, das stimmt. Die ist erst 2009 in Kraft getreten, wurde allerdings schon im Jahr 2000 formuliert. Und um zu verstehen, warum die ein bisschen alt ist und alt wirkt oder unvollständig wirkt, muss man wissen, dass der Anspruch damals im Jahr 2000 unter Leitung von Roman Herzog, der ehemalige Bundespräsident und ehemalige Bundesverfassungsgerichtspräsident, der Anspruch war, zu konsolidieren, was schon da ist, also die Grundrechte zusammenzutragen, die alle europäischen Verfassungen der damals 15 Mitgliedstaaten eint. Mhm. Und natürlich war darin noch keine Vorstellung von den Herausforderungen der künstlichen Intelligenz oder der massenhaften Datensammlung. Auch das Thema Umwelt war noch nicht im selben Maße im Bewusstsein der Menschen, auch der dort mit den Grundrechten befassten, wie heutzutage. Und daraus erklärt sich, auch Donald Trump war noch nicht bekannt in diesem Ausmaß, daraus erklärt sich, dass sie einfach noch gewisse Lücken hat, wie auch andere europäische nationale Verfassungen.
Wobei, also gerade weil Sie vorhin davon sprachen, dass die Idee Europa so ein bisschen vage geworden ist, wobei wahrscheinlich sehr viele Menschen gar nicht wissen, dass es sowas wie europäische Grundrechte gibt. Was hat diese Charta denn real für eine Bedeutung? Wird die auch konkret angewendet?
Ja, also beispielsweise, ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, es gibt dort beispielsweise ein Recht auf Privatsphäre und der Europäische Gerichtshof, der überprüft europäische Gesetzgebung und alles, was darauf beruht. Also viele europäische Richtlinien beispielsweise müssen ja in nationales Recht umgesetzt werden und überprüft dann dieses nationale Recht anhand der Grundrechteartikel in der Grundrechtecharta. Und beispielsweise hat er die Vorratsdatenspeicherungsvorschriften, also die Möglichkeiten der Polizei, Zugriff zu nehmen auf Daten, die bis zu 6 Monate lang bei den Telekommunikationsanbietern gespeichert werden. Diese Regelung hat er für grundrechtswidrig erklärt. Das ist ein konkretes Anwendungsbeispiel.
Dann lassen Sie uns über die Grundrechte sprechen, die Sie vorschlagen als neue EU-Grundrechte. Artikel 1. Jeder Mensch hat das Recht, in einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben. Das Bundesverfassungsgericht hat ja nun erst kürzlich die Politik darauf verpflichtet, diese Ziele im Zusammenhang mit dem Klimawandel engagiert zu verfolgen. Greift Ihnen das zu kurz noch?
Es greift nicht unbedingt zu kurz, aber es betrifft erstens nur einen kleinen Teil dessen, was mit Umwelt gemeint ist, nämlich den Klimawandel. Es beschränkt sich auf Deutschland, weil eben das deutsche Bundesverfassungsgericht darüber entschieden hat. Und ich frage mich auch, ob es wirklich, es ist zwar wahnsinnig großartig und eine Errungenschaft, dass das Bundesverfassungsgericht auch immer mal wieder neue Grundrechte entwickelt, also zum Beispiel auch auf ein Grundrecht auf Schutz vor dem Klimawandel im Prinzip. Aber ob das wirklich der Zweck des Bundesverfassungsgerichts ist und ob es nicht solche grundlegenden Fragen, ob solche grundlegenden Fragen nicht vom Volk selbst entschieden werden sollten und ob wir uns nicht Gedanken machen sollten, wie unsere grundlegenden Strukturen und unsere grundlegenden Ziele auszusehen haben.
Was könnte dann zum Beispiel verhindert oder verbessert werden, wenn man sich auf dieses Recht, in einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben, beruft?
Also der große Effekt davon wäre, dass sich alle Gesetzgebung daran messen lassen müsste. Also das, was jetzt das Bundesverfassungsgericht zu einem deutschen Kohleausstieggesetz formuliert hat, müsste dann für alle umweltbezogene Gesetzgebung in der EU gelten. Sprich, die Wirkung wäre einfach enorm viel höher. Also jedes Klimaschutzziel, das der europäische Gesetzgeber formuliert, muss sich daran messen lassen, ob es tatsächlich die Umwelt schützt oder nicht. Also die Wirkung wäre schon enorm und würde ja auch über Europa hinausreichen, weil wir einfach ein sehr umweltbelastender Kontinent sind.
Artikel 2 und 3 betreffen die digitale Selbstbestimmung und den Bereich der künstlichen Intelligenz. An den beiden Artikeln haben Sie besonders mitgewirkt, da würde ich gleich gerne noch gesondert drüber sprechen. Artikel 4 ist aber auch spannend. Jeder Mensch hat das Recht, dass Äußerungen von Amtsträgern der Wahrheit entsprechen. Das ist auch wieder so eine Selbstverständlichkeit, die eben überhaupt nicht selbstverständlich ist. Ja. Würde dieser Artikel implementiert, was würde passieren?
Also wir haben uns natürlich vorgestellt, was würde passieren, wenn ein europäischer Politiker, und da gibt es ja leider auch schon Beispiele für, sich so verhält wie Donald Trump. Also bis zu 30.000 Unwahrheiten innerhalb von 4 Jahren verbreitet und auch viele davon immer und immer wiederholt. Und ja auch mit der Wirkung, die wir alle gesehen haben am 6. Januar, dass am Ende sogar das Ganze in Gewalt gegen den Kongress ausgebrochen ist. Was kann man da tun? Und ein Mittel wäre es vielleicht, dass wenn Menschen in Amt und Würden dazu verpflichtet sind, die Wahrheit zu sagen, kann man sie daran auch vor Gericht festhalten. Das heißt, verklagen konkret, dass sie die Wahrheit sagen in Zukunft. Wenn sie es nicht tun, gibt es Sanktionen. Eine Sanktion könnte zum Beispiel sein, dass sie ihr Amt verlieren. Im Extremfall, wenn jemand systematisch immer wieder lügt, vielleicht auch mit dramatischen Folgen lügt, könnte er auch sein Amt verlieren und für, sagen wir mal, 3 Jahre oder 5 Jahre nicht mehr kandidieren dürfen. Das könnte eine konkrete Folge sein.
Aber dann müsste man erstmal Amtsträger dafür gewinnen, dass sie sich dafür stark machen, dass sie zukünftig nur noch die Wahrheit sagen dürfen.
Ja, das ist natürlich eine Riesenhürde für unsere Grundrechte, jedenfalls für dieses Grundrecht, auch bei Artikel 6, über den wir bestimmt noch sprechen. Wenn man an Artikel 2, über den wir auch noch sprechen, denkt, digitale Selbstbestimmung, hat man andere Gegner wie große IT-Konzerne. Klar, also man tritt mit vielen dieser Grundrechte anderen auf die Füße. Aber deshalb versuchen wir es ja auch von unten aufzuziehen und Menschen für diese Ideen zu gewinnen, Stimmen zu sammeln unter, wenn ich es einmal nennen darf, www.jeder-mensch.eu. Stimmen sammeln, um dem ganzen Gewicht zu geben und zu demonstrieren, die Menschen wollen das.
Nennen wir später auch nochmal und besprechen das auch noch, wie man mithelfen und mitmachen und das unterstützen kann. Artikel 5. Jeder Mensch hat das Recht, dass ihm nur solche Waren und Dienstleistungen angeboten werden, die unter Wahrung der universellen Menschenrechte hergestellt und erbracht werden. Da geht es also um die Tücken der Globalisierung und der undurchsichtigen Lieferketten. Andererseits dachte ich mir, haben wir alle noch unsere Handys nicht weggeworfen, obwohl wir die dunklen Seiten ihrer Herstellung kennen. Wird da ein Recht was bringen, wo es doch offenbar eher eine Pflicht bräuchte?
Ja, also dieses Recht würde ja, also nur weil quasi manchen Menschen das egal ist, heißt das nicht, dass andere Menschen das dann einklagen würden. Das Recht ist so ein bisschen ungewöhnlich, vor allem deshalb, weil es nicht ein Recht den Betroffenen selbst gibt, also zum Beispiel den Menschen, die in Sklavenarbeit an irgendwelche Rohstoffe aus der Erde holen müssen zum Beispiel, sondern es gibt den Menschen hier ein Recht für sie, für diese Betroffenen zu klagen. Und das würde zum Beispiel nicht Regierungsorganisationen, aber auch Einzelpersonen theoretisch das Recht geben, für sie vor Gericht zu ziehen und dafür zu sorgen, dass so etwas, was es jetzt in Ansätzen mit dem Lieferkettengesetz in Deutschland schon gibt, auch europaweit gibt. Also eine Verantwortlichkeit der Konzerne, die hier Waren und Dienstleistungen einführen bzw. anbieten, für die Menschenrechtsstandards außerhalb der EU.
Vielleicht besprechen wir noch kurz den Artikel 6. Der wird uns vielleicht noch öfter begegnen in der Sendung, denn der sticht ein bisschen raus. Der lautet: Jeder Mensch kann wegen systematischer Verletzungen dieser Charta Grundrechtsklage vor den europäischen Gerichten erheben. Wieso braucht es dafür einen eigenen Artikel?
Dazu muss man wissen oder vielleicht vergleichen. In Deutschland gibt es ja, das ist wahrscheinlich vielen ein Begriff, die Möglichkeit zur Verfassungsbeschwerde. Das heißt, man kann jedes Endurteil vor einem Gericht, jedes Gesetz kann man vor das Bundesverfassungsgericht bringen. Und eine entsprechende Vorschrift gibt es auf europäischer Ebene nicht. Das heißt, man kann nicht aus eigener Kraft zum Europäischen Gerichtshof ziehen, um zum Beispiel ein die Umwelt verletzendes Gesetz anzugreifen. Mhm. Und dieser Artikel würde dazu ermächtigen, würde es zum Beispiel auch ermöglichen, dass man systematische Verletzungen anderer Rechte, die wir jetzt hier nicht aufführen, zum Beispiel von geflüchteten Menschen in Ungarn, vor den Europäischen Gerichtshof bringt.
Wäre das ein Novum? Sowas festzuschreiben?
Genau, also sowas gibt es noch nicht. Das wäre quasi ein neues Rechtsmittel vor dem Europäischen Gerichtshof und potenziell auch wahrscheinlich der wirkmächtigste von allen Artikeln, die wir da vorgeschlagen haben.
Ich hasse es. Die Songwriterin Dota Kehr regt sich darüber auf, dass die Algorithmen der Internetkonzerne sie so gut kennen und dass sie gleichzeitig nicht umhin kann, sie selber auch zu benutzen. Wie gut, dass wir heute mit einem Fachmann hierzu sprechen in SWR 2 Tandem, mit Bijan Moini, nämlich über die Aktion Jeder Mensch, die EU-weite neue Grundrechte etablieren möchte. Das Recht auf eine gesunde Umwelt etwa, wahrhaftige Politiker, fair produzierte Waren und eben auf digitale Selbstbestimmung und transparente Algorithmen. Darum geht es in Artikel 2 und 3 der neuen Grundrechte, Herr Bijani. Jeder Mensch hat das Recht auf digitale Selbstbestimmung, ist der Zweier. Und jeder Mensch hat das Recht, dass ihn belastende Algorithmen transparent, überprüfbar und fair sind. Die haben Sie mitformuliert. Erklären Sie uns die Knackpunkte.
Gerne. Also der Artikel 2 geht noch weiter um einen weiteren Satz. Die Ausforschung oder Manipulation von Menschen ist verboten. Und im Prinzip ist das, was die Sängerin gerade gesungen hat, auch der Anlass für diesen Satz. Unsere Überzeugung ist, dass Menschen sich im digitalen Raum bewegen können sollten, ohne ausgeforscht zu werden und ohne manipuliert zu werden. Und die einfachste Möglichkeit, um das durchzusetzen, ist ein schlichtes Verbot. Und was uns da vorschwebt, ist zum Beispiel personalisierte Werbung. Halten wir für extrem problematisch, insbesondere natürlich, wenn sie sich auf politische Inhalte richtet. Personalisiert heißt, dass zum Beispiel Facebook auf Grundlage von wenigen Likes Persönlichkeitsprofile von uns anlegt. Es gibt da Studien, die zeigen, wenn Facebook 10 Likes kennt, dann kann es uns besser einschätzen als unsere Kollegen mit 70, besser als unsere Freundinnen und Freunde mit 150, besser als unsere Familie mit 300, besser als unsere Ehepartner. Und auf dieser Grundlage von solch komplexen Persönlichkeitsprofilen können Sie Menschen sehr genau ansteuern. Und wir finden, das dürfen Sie nicht.
Im Artikel 3 über künstliche Intelligenz, ich sagte gerade, jeder hat das Recht, dass ihn belastende Algorithmen transparent, überprüfbar und fair sind. Da steht noch dabei, wesentliche Entscheidungen muss ein Mensch treffen, also eben keine künstliche Intelligenz. Was für Entscheidungen wären das? Und ist so ein Wort wie wesentlich nicht schon so schwammig, dass man dann am Ende nur darüber streiten kann, was jetzt wesentlich wäre und was nicht?
Also zu letzterem Punkt, schwammig ist quasi die negative Seite. Die positive ist, es ist hinreichend abstrakt, um möglichst viele Fälle, auch Fälle, die wir uns jetzt aber noch nicht vorstellen können, zu erfassen. Es ist ein dehnbarer Begriff, das stimmt, aber Gerichte können ihn dann eben im Einzelfall spezifisch auslegen. Die Alternative wäre, dass man hier aufzählt, in welchen Fällen alles der Algorithmus entscheiden darf, in welchen Fällen der Mensch entscheiden muss. Deswegen braucht man, wenn man auf dieser Ebene, auf dieser Abstraktionsebene eines Grundrechts etwas formuliert, leider bzw. zum Glück haben wir solch abstrakte Begriffe. Was uns da konkret vorschwebt, also dieser Artikel ist wahrscheinlich der am weitesten in die Zukunft greift, jedenfalls wenn man sich Deutschland und die EU anguckt. In den USA beispielsweise arbeiten Algorithmen schon mit an Entscheidungen durch Strafgerichte, ob jemand in Untersuchungshaft bleiben muss oder kommt, ob jemand zur Bewährung entlassen wird, wie hoch das Strafmaß sein soll. Und an solchen Entscheidungen sollen und können Algorithmen in den USA mitwirken.
Die alle wesentlich wären wahrscheinlich.
Richtig, klar. Also sobald es um Freiheit geht, auch vielleicht um Kreditwürdigkeit, auch um zum Beispiel soziale Ansprüche, also auf Hartz IV und dergleichen. Bei all diesen Stellen fordern wir wesentliche, also Entscheidungen durch den Menschen. Und das bedeutet, dass er nicht nur einen Punktwert, den der Algorithmus ausspuckt, sieht und dann sagt, okay, ab in den Knast, sondern er muss wissen, nach welchen Kriterien dieser Algorithmus entscheidet, was seine Schwachstellen sind und ein eigenes Urteil an die Stelle der Empfehlung des Algorithmus setzen.
Und müsste dann zum Beispiel Google auch seine Suchalgorithmen offenlegen oder ist das eben nicht was Belastendes?
Gibt es zwei Ebenen der Antwort. Die erste ist, grundsätzlich binden Grundrechte nur den Staat. Also wenn der Staat Algorithmen einsetzt, dann ist er an diesen Artikel gebunden. Aber es gibt eine große Ausnahme, möglicherweise, jedenfalls arbeiten da gerade viele darauf hin, dass große IT-Konzerne insbesondere, also die Infrastruktur anbieten, die quasi staatsgleich ist, also an der man nicht herumkommt, an der man nicht vorbeikommt, dass solche Konzerne auch an Grundrechte gebunden sind. Insofern wäre meine persönliche Antwort, dass dann gegebenenfalls auch Google betroffen wäre. Aber ob das jetzt eine wesentliche Entscheidung ist, dass zum Beispiel auf einem Suchbegriff eine bestimmte Ergebnisse angezeigt werden, würde ich bezweifeln. Dafür haben wir aber den Satz 1 formuliert. Jeder hat das Recht, dass ihm belastende Algorithmen transparent, überprüfbar und fair sind. Das heißt zum Beispiel ein Medienunternehmen, dass das Gefühl hat, der Algorithmus belastet ist, weil dieses Medienunternehmen mit seinen Artikeln nicht erscheint. Dieses kann dann sich auf diesen Artikel berufen und sagen, zeigt mir mal eure Algorithmen, die möchte ich überprüfen lassen.
Sie haben das Thema künstliche Intelligenz auch schon mal auf ganz andere Weise ausführlich behandelt. Sie haben nämlich einen 400 Seiten starken Roman dazu geschrieben, Der Würfel, über eine von künstlicher Intelligenz gesteuerte Gesellschaft. Warum treibt Sie dieses Thema so um oder was daran?
Mich fasziniert, dass der Unterschied zwischen dem wahnsinnigen Potenzial oder die Lücke zwischen dem wahnsinnigen Potenzial und den großen Sorgen, die mir das bereitet. Das fasziniert mich einfach total. Fortschritt im Allgemeinen bewerte ich. Ich bin überhaupt nicht fortschrittsfeindlich oder so. Aber jede Fortschrittsstufe hat auch ihre negativen Seiten mit sich gebracht. Ganz konkret jetzt am Klimawandel zu erleben, was die Möglichkeiten der Nutzung von nicht erneuerbaren Energien uns gebracht haben, sind enorm. Aber es macht eben auch den Planeten kaputt. Und genau dasselbe wird auch mit künstlicher Intelligenz kommen. Es wird Anwendungen geben, die großartig sind und die wir alle wahnsinnig schätzen. Aber ich frage mich auch, was wir tun müssen, um zu verhindern, dass auch das uns wieder auf die Füße fällt.
Dass man nicht in 20 Jahren denkt, oh, hätten wir nur das anders angelegt.
Genau, hätten wir nur den Artikel 3 eingeführt, würde ich vorschlagen.
Nun, genau. Und wie kriegen wir sie jetzt eingeführt? Ich meine, jetzt sind diese 6 Artikel formuliert. Wie könnte denn jetzt, Sie sind Jurist, wie könnte jetzt das Verfahren aussehen, um das Realität werden zu lassen? Das ist ja eine große Sache.
Keine Frage. Es gibt dafür ein Verfahren, das die EU-Verträge vorsehen. Und zwar kann die einfache Mehrheit der Mitgliedstaaten, der Regierung der Mitgliedstaaten, einen Verfassungskonvent einberufen. Also in unserem Fall ein Grundrechtekonvent, weil es nur um die Grundrechte geht. Das heißt, man bräuchte 14 Mitgliedstaaten von 27, die dafür stimmen, einen solchen Konvent einzuberufen. Und in diesem Konvent könnten dann diese 6 Artikel, gegebenenfalls andere Artikel oder weniger Artikel, besprochen, verbessert und gegebenenfalls verabschiedet werden. Die größte Hürde, also das halten wir tatsächlich auch noch für realistisch, das ist das, worauf wir jetzt hinarbeiten, dass es einen solchen Konvent gibt, weil wir hoffen, genügend Regierungen davon überzeugen zu können, wie wertvoll ein solcher Konvent für Europa wäre. Und die große, große Hürde kommt dann natürlich im Anschluss, denn es müssen alle 27 Mitgliedstaaten dem, was der Konvent beschließt, am Ende zustimmen.
Auch Ungarn und Polen und Bulgarien.
Richtig. Da kann man natürlich sagen und hoffen, dass bestimmte Personen vielleicht nicht mehr im Amt sind, wenn es soweit ist. Das ist ja ein Prozess, der nicht nächstes Jahr abgeschlossen ist, sondern das wird sicher ein paar Jahre dauern. Aber auch unabhängig davon hoffen wir, dass wir über diesen Vorschlag von Grundrechten einfach viele der Vorbehalte, die diese, ich will sie mal Autokraten nennen, gegen die EU haben, nicht greifen und nicht ziehen, weil sie ihren Menschen einfach nicht Rechte vorenthalten können, die ihnen Vorteile bringen.
Ich meine, Ferdinand von Schirach schreibt auch, der hat, wie gesagt, ein kleines Büchlein geschrieben, in dem diese 6 Artikel der neuen Grundrechte stehen. Und er hat dann noch historische Überlegungen hinzugefügt und schreibt, dass wir zwar eine repräsentative Demokratie brauchten, weil Volksabstimmungen zum Beispiel oder direkte Demokratie ab einer gewissen Größe oder Bevölkerungszahl zu gefährlich sind, Dass aber über solche Grundrechte doch die Bürger abstimmen müssen, statt auf ihre Abgeordneten zu vertrauen, weil die Grundrechte seien so nicht durchsetzbar. Warum nicht, wo sie doch so selbsterklärend sind?
Ja, das führt zurück zu dem Punkt, den Sie selbst vorhin auch gemacht haben. Warum sollten PolitikerInnen zum Beispiel dem Artikel 4, also jeder Mensch hat das Recht, dass Äußerungen von Amtsträgern der Wahrheit entsprechen, warum sollten PolitikerInnen diesem Artikel zustimmen? Und da ist natürlich was dran. Also das ist einfach ein Artikel, der vielen PolitikerInnen das Leben schwer macht, zum Glück, also hoffentlich schwer machen würde. Und deshalb braucht es allerwenigstens den Druck von Menschen, von der Bevölkerung, die ihrer Politik, ihrer Regierung sagen, wir wollen das, wir verlangen das von euch. Ohne das wird es Grundrechte nicht geben, so war es auch in der Vergangenheit nicht.
Die Kampagne Jeder Mensch postuliert 6 neue Grundrechte in Europa. Und einer, der an der Formulierung dieser Grundrechte mitgewirkt hat, ist heute in SWR 2 Tandem live zu Gast. Bijan Moini, Jurist, Aktivist, Autor, lebt heute in Berlin. Geboren wurde er aber 1984 als Sohn iranischer Eltern in Malsch bei Karlsruhe, war dann auch in Pforzheim und Nürtingen und im Schwarzwald gelebt und in Tübingen. Was hat Sie, Herr Moini, zur Juristerei gebracht? Mit welcher Motivation haben Sie Ihr Studium angetreten?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe einmal ein Buch gelesen, eine Autobiografie eines ehemaligen deutschen Botschafters in Teheran, den meine Familie kannte und auch sehr schätzte und mit dem sie befreundet war. Und er hat mir den Beruf des Diplomaten wahnsinnig schmackhaft gemacht in dieser Autobiografie, weil es einfach klang, als sei er wirklich bei allen großen Weltereignissen live dabei gewesen. Und ich wollte dann unbedingt auch Diplomat werden und habe dann mich beworben in Dresden für einen Studiengang internationale Beziehungen und wurde dort aber nicht genommen. Und dann habe ich überlegt, was könnte das am besten ersetzen und kam dann darauf, Jura zu studieren und nebenbei Politikwissenschaften zu studieren, also das möglichst gut nachzubilden, was mir da in Dresden entgangen ist. Und so kam ich zum Jurastudium, aber das mit der Diplomatenkarriere habe ich dann irgendwann fallen lassen.
Und dann war Ihnen das Jurastudium aber doch nicht zu unexotisch gemessen an dem Ziel zuerst?
Nee, also man kann sich das ja auch ein bisschen zurechtpflücken. Ich hatte dann Schwerpunkt Völkerrecht und Europarecht zum Beispiel. Und durch mein Zweitstudium Politikwissenschaften hatte ich dann auch Vorlesungen zu internationalen Beziehungen. Und das hat mir schon wahnsinnig gut gefallen. Und wahrscheinlich hat es mir auch besser gefallen, als mir das Studium in Dresden gefallen hätte.
Nach dem Jura- und Politikstudium in München und Paris haben Sie in einer Berliner Wirtschaftskanzlei gearbeitet, also erstmal gar nichts politisch oder aktivistisches. Mit was für Themen oder Fällen waren Sie da befasst?
Beispielsweise hatte ich da, also das erste große Verfahren, das ich hatte, hat mit Cum-Ex zu tun. Das sind diese Steuergeschäfte, die wahrscheinlich einigen ein Begriff sind, in denen es um jedenfalls behauptet, dass die eine Seite Steuerbetrug ging und die andere Seite sagt, das waren steueroptimierte Modelle und so weiter. Das wird gerade gerichtlich aufgearbeitet, umfangreich. Und der Fall, den ich dort betreut habe, das war einer der Investoren, der seine Bank verklagte, die ihm diese Steuerprodukte angeboten hat. Und er hat dadurch sehr viel Geld verloren und musste sehr viel Geld ans Finanzamt zurückbezahlen und wollte das von der Bank wiederhaben.
Und fühlten Sie sich dann auf der richtigen Seite?
Ja, also das Problem im Wirtschaftsrecht ist generell, es gibt eigentlich selten sowas wie eine richtige Seite. Also es ist entweder der eine oder der andere hat das Geld, in dem Fall der Mandant oder die Bank. Und es ist selten, dass man sich für eine Seite richtig erwärmt. In dem Fall war es ein bisschen anders, weil ich den Mandanten selbst sehr gern gewonnen hatte. Aber in der Regel, also es entfacht jedenfalls mein Herz in den allerseltensten Fällen. Und das war auch ein Grund, warum ich dann nach 3 Jahren gesagt habe, das ist einfach kein Beruf für mich.
Und jetzt sind Sie Syndikus, also juristischer Vertreter bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte in Berlin, die der Ulf Burmeier gegründet hat, der Politik-Podcaster und langjährige Richter auch, den wir auch schon hier in der Sendung zu Gast hatten. Worin besteht da vor allem Ihre Tätigkeit?
Was wir dort machen, ist, dass wir Grund- und Menschenrechte vor Gericht verklagen. Also anders als andere Organisationen, die meistens versuchen, Advocacy zu betreiben, also quasi politische Lobbyarbeit, versuchen wir, Missstände vor Gericht zu bringen. Und einen großen Fall, den ich zum Beispiel betreut habe, war unsere Klage gegen die Auslandsüberwachung des Bundesnachrichtendienstes. Das haben wir vor das Bundesverfassungsgericht gebracht mit einer Verfassungsbeschwerde. Und der wurde auch stattgegeben letztes Jahr. Es war ein großer Erfolg für uns, haben ein Urteil erstritten. Und daraufhin musste das BND-Gesetz geändert werden.
Wie kamen Sie dann jetzt noch zusätzlich in dieses Team von Ferdinand von Schirach und zur Mitarbeit an diesen neuen EU-Grundrechten? Brauchte der einen KI-Spezialisten?
Vielleicht, ja. Also das war, ob er das so explizit formuliert hat, weiß ich nicht. Aber die Geschichte ging so, dass eine Freundin von mir hat einen Onkel, der sehr gut befreundet ist mit Ferdinand von Schirach. Und der bekam auf ihrer Geburtstagsfeier mit, dass ich zu diesen Themen arbeite, juristisch arbeite und auch ein kleines Büchlein geschrieben habe, Rettet die Freiheit. Und er fand, das passt doch perfekt. Und dann hat er uns vorgestellt einander. Und so wurden wir miteinander bekannt und das hat einfach schnell gepasst, weil wir einfach genau dieselben Werte teilen, vor allen Dingen, wenn es um Europa geht.
Dass Aktivisten Juristen brauchen, ist eigentlich klar, weil es ja immer darum geht, auch irgendwas durchzusetzen unter Einhaltung oder Ausnutzung bestehender Gesetze. Ich dachte trotzdem, als ich in jungen Jahren auf Demonstrationen war oder utopische Träume hatte, da galten diejenigen damals, die Jura studiert haben, mehr so als die Langweiler oder jedenfalls als Gegenbild der Träumer. Aber das war natürlich ein totales Klischee, dem ich da angehangen habe. Wie sehen Sie denn den Zusammenhang zwischen Jurisdiktion und Utopien?
Also wenn wir auf der Ebene sprechen, auf der wir die erste halbe Stunde gesprochen haben, der Grundrechte, da ist das sehr eng beieinander. Denn Grundrechte sind im Prinzip verschriftlichte Utopien. Also es sind einfach Formulierungen, in denen Menschen festschreiben, so soll unsere Welt aussehen. Denn sie ist ja nicht so. Also sonst würden wir nicht ständig vor Gericht ziehen. Sonst würde man nicht ständig neu verhandeln. Was bedeutet Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen, zwischen heterosexuellen und nicht-heterosexuellen Paaren und so weiter und so fort. Das wird ständig neu verhandelt. Das heißt, man wirft da ein Ideal an die Wand. Aber es stimmt andererseits auch, dass der Alltag des Juristen, nämlich Gesetze anzuwenden, also einfache Gesetze in Anführungsstrichen anzuwenden, der hat jetzt nichts Utopisches per se. Das ist einfach ganz klassische, also handwerkliche Arbeit im Prinzip, so ein Abarbeiten von Gesetzesprogrammen, die allerdings alle immer, und da ist wieder quasi die Verknüpfung zur Utopie, den Grundrechten genügen müssen. Wenn sie grundrechtswidrig sind, kann man sie angreifen und umschmeißen.
Wir sprachen schon kurz über Ihren Roman oder haben ihn angesprochen von 2019, Der Würfel. Also Sie beschäftigen sich auf verschiedenste Weise mit den Themen, die Ihnen wichtig sind. Ihr nächstes Buch wird Anfang September erscheinen. Das heißt Unser gutes Recht. Und das ist kein Roman, sondern worum geht's da?
Es ist ein Sachbuch und ich wollte ein Buch schreiben über unser gesamtes Rechtssystem, möglichst anschaulich und unterhaltsam. Und mein Antrieb dafür war, also ich spreche ja häufig mit Menschen, die nicht Jura studiert haben, über Jura und habe ganz, ganz oft das Gefühl, es interessiert die Menschen, aber es fehlt ihnen ein Zugang dazu und auch ein gewisses Verständnis dafür.
So wie mir damals.
Richtig, ja. Und ich kann es auch total verstehen. Also wenn man sich irgendein Gesetzbuch in die Hand nimmt, zum Beispiel das bürgerliche Gesetzbuch, über 2000 Paragraphen, dass sich da keiner einliest oder dann etwas versteht, kann ich total nachvollziehen. Und deswegen wollte ich ein Buch schreiben, das möglichst zugänglich und verständlich und aber auch unterhaltsam erklärt, die Grundlagen unseres Rechts, also unseres Verhältnisses zum Staat, unseres Verhältnisses untereinander und auch was passiert, wenn Verbrechen begangen werden und sogar ein Kapitel zum Europarecht und eines zum Völkerrecht, also zu Frieden, Krieg und Frieden. Das war quasi mein Antrieb und mein Anspruch, als ich dieses Buch formuliert habe.
Haben Sie ein kleines, kurzes Beispiel, eine Geschichte, über die Sie sich freuen in Ihrem Buch, wenn man da was so schön erklären kann?
Ja, zum Beispiel der Hauptmann von Köpenick, das ist vielleicht manchen als Theaterstück bekannt, wurde auch vielfach in anderer Form fiktionalisiert, ist eine Geschichte von einem Mann, der sich als Hauptmann verkleidet hat Anfang des 20. Jahrhunderts und in ein Rathaus, nämlich in Köpenick, marschiert ist und dort Geld sich hat aushändigen lassen im Namen seiner Majestät. Und dieser Mensch war ein ja, ganz schön armer Lump, kann man sagen, dem dann im Nachhinein die Herzen zugeflogen sind, ob seiner Chuspe. Und was man da einfach schön zeigen kann, ist, wie schwer es das Strafrechtssystem früher Menschen gemacht hat, wieder Fuß zu fassen, nachdem sie einmal einer Straftat zu meist sehr hohen Strafen verurteilt wurden und wie viel besser es heutzutage ist, wie viel leichter es ist, sich heutzutage zu rehabilitieren und wieder in den Eingang in den Beruf zu finden und dergleichen mehr. Also das ist einfach ein schönes Beispiel, weil unterhaltsam und weil es einfach deutlich macht, wie viel weiter wir heute sind als früher und auch als an vielen anderen Orten in der Welt.
Unser gutes Recht wird das Buch heißen von Bijan Muini, der unser Gast heute ist in SWR 2 Tandem. Jetzt haben Sie, Herr Muini, über die Jahre auf unterschiedlichen Feldern ganz schön viel Erfahrung gesammelt. Vielleicht ganz grundsätzlich und persönlich, wie hat die Arbeit als Jurist Ihre Weltsicht und Ihr Denken verändert?
Sehr gute Frage. Also ich glaube, es hat quasi einen Charakterzug bei mir noch stärker definiert, nämlich alles sehr analytisch anzugehen und strukturiert anzugehen. Dazu zwingt das Studium enorm. Man kann keine juristische Klausur vernünftig bearbeiten, wenn man nicht erstmal eine ordentliche Struktur baut und auch die Struktur des Gesetzes durchschaut hat und so weiter und so fort. Und insofern ist das Studium und Jura an sich ist mir entgegengekommen, aber es hat natürlich auch diese Ausprägung bei mir noch viel stärker definiert. Also negativ formuliert, dass ich die Dinge nicht mehr so aus dem Bauch heraus betrachte, sondern häufig sehr verkopft und rational betrachte. Das ist vielleicht so die größte Wirkung.
Und wenn wir dann von dieser Draufsicht nochmal ins Detail gucken, mich würde ja schon interessieren, auch nochmal, um aufs Projekt Jeder Mensch zu kommen, wenn man solche Grundrechte entwirft, da wird ja sicher lang an den Formulierungen gefeilt und jeder Begriff mit Bedacht gewählt. Welches war besonders knifflig vielleicht?
Ja, gerade zum Beispiel diese Formulierung, die Ausforschung oder Manipulation von Menschen ist verboten. Und zwar einfach deshalb, weil es ein Fremdkörper in klassischen Grundrechtekatalogen ist, ein Verbot hineinzuformulieren. Also das ganze Grundgesetz hat in seinem Grundrechtekatalog genau ein Verbot und das auch nur ein bisschen versteckt. Und sowas überhaupt in einen Grundrechtekatalog aufzunehmen, das ist schon ein Schritt, weil es einfach sehr rigoros ist und wenig Spielraum lässt. Aber gerade auch die Begriffe Ausforschung oder Manipulation sind natürlich auch mit sehr viel Bedacht gewählt, weil was wir nicht wollten, ist jetzt jede Form von Überwachung zum Beispiel zu verbieten. Man hätte ja auch sagen können, die Überwachung oder Manipulation von Menschen ist verboten, aber so weit wollten wir auch nicht gehen, dass jetzt auch zum Beispiel der Staat keine Verdächtigen mehr überwachen darf. Und Ausforschung ist eben das, was darüber hinausgeht, was ein Stück zu viel ist und was auch Menschen untereinander, auch Unternehmen von Menschen, bei Menschen betreiben, wenn sie Daten von ihnen sammeln, an denen sie eigentlich objektiv, also an denen der Nutzer, die Nutzerin kein Interesse hat.
Und gab es denn noch weitere Rechte, die in der Diskussion waren?
Wir haben natürlich über Artikel 4 Wahrheit, also jeder Mensch hat das Recht, das Äußerung von Amtsträgern der Wahrheit entsprechend, viel diskutiert. Das ist auch das, was jetzt so als am kontroversesten empfunden wird und bei dem wir die meisten Fragen bekommen. Viele davon kann man aber auch juristisch entkräften. Und zwar haben viele Menschen das Gefühl, ja, wie kann man denn Wahrheit überhaupt definieren? Ist das nicht eine philosophische Kategorie? Was hat das in so einem Rechtstext zu tun? Aber Juristen unterscheiden zwischen Tatsachenbehauptungen einerseits und Meinungen andererseits. Und Tatsachenbehauptungen sind durchaus einer Überprüfung auf ihre Wahrheit hin zugänglich. Und wenn sie es nicht sind, dann kann man sie auch nicht angreifen. Aber man kann zum Beispiel sagen, der Klimawandel ist von Menschen verursacht. Das ist eine Wahrheit. Wer das Gegenteil behauptet, der sagt die Unwahrheit. Aber man kann die Meinung vertreten, und das wird von Artikel 4 nicht verboten, dass man trotzdem nichts tun muss.
Und saßen dann einzelne Fachleute da drüber und haben das ausformuliert? Oder saßen Sie in 1000 Zoom-Konferenzen und haben diskutiert?
Ja, dank Corona lief das tatsächlich fast nur über E-Mail und über Zoom. Und wir hatten auch das Glück, dass wir in unserem Verein einige Nicht-JuristInnen haben. Und das war einfach als Rückkopplung auch wahnsinnig wichtig. Da hat aber auch Ferdinand von Schirach selbst einfach ein wahnsinnig gutes Gespür dafür, was die Menschen denn dann noch verstehen. Also wir, die wir da nicht so geschult sind darin, formulieren dann vielleicht ein bisschen umständlicher und juristischer. Und das war einer seiner großen Beiträge, jenseits von allen anderen, dass er die Ursprungsidee hatte und so weiter, dass er die juristischen Gedanken in eine Form gebracht hat, die einfach und gut verständlich ist.
Und jetzt sind Sie auch im Vorstand des Vereins Jeder Mensch. Wie blicken Sie denn da in die Zukunft? Wird Sie das jetzt über Jahre beschäftigen?
Das kann durchaus sein, ja. Also ich bin dazu jedenfalls bereit und darauf eingestellt. Denn wir haben jetzt in Deutschland und Österreich gestartet und strecken natürlich die Fühler aus jetzt in andere Länder, insbesondere nach Frankreich, das im ersten Halbjahr 2022 die EU-Ratspräsidentschaft innehat, aber auch in osteuropäische Länder, in denen zumindest die Opposition, also zum Beispiel in Ungarn oder in Polen, sehr nah bei unseren Vorstellungen ist. Und das wird jetzt die große Herausforderung, diesen Text diesen Menschen außerhalb Deutschlands und Österreichs näher zu bringen.
Vielleicht ganz kurz noch, wir sind schon fast am Ende der Sendung. Wer bisher zugehört hat und von Ihrer Idee begeistert ist, was kann er oder sie tun? Wie unterstützt man die Jeder-Mensch-Initiative?
Erstens, auf jede Art, die einem selbst liegt, lesen Sie das Buch, verbreiten Sie es, verleihen Sie es, verschenken Sie es. Und man kann ganz konkret auf www.jeder-mensch.eu und dort für diese Grundrechte abstimmen. Denn das hilft, um politisches Kapital aufzubauen, das wir dann versuchen einzusetzen im Sinne dieser Grundrechte.
Und das Buch, ich hatte es noch, glaube ich, gar nicht genau gesagt, das heißt auch, Jeder Mensch ist von Ferdinand von Schirach, hat 30 Seiten, das kriegt man hin. Bijan Mohini, danke, dass Sie in der Sendung waren.
Danke für die Einladung.
Das war SWR 2 Tandem, die Redaktion hatte Nadja Ode und in der Technik saß Heike Reinhardt. Mein Name ist Bernd Lechler. Tschüss.